Das Finale. Er hat mir das geschickt, sagte Hermine und hielt einen Brief in die Höhe. Harry nahm das feuchte Pergament. Riesige Tränen hatten die Tinte an manchen Stellen so sehr verschwimmen lassen, dass der Brief schwer zu lesen war.
Liebe Hermine, wir haben verloren. Ich darf ihn nach Hogwarts zurückbringen. Der Tag der Hinrichtung steht noch nicht fest. London hat Schnäbelchen gefallen. All deine Hilfe für uns werde ich nie vergessen. Hagrid.
Das können sie nicht machen. Das dürfen sie nicht. Seidenschnabel ist nicht gefährlich. Malfoys Vater hat den Ausschuss eingeschüchtert. Ihr wisst doch, wie er ist. Das ist eine Bande tattriger alter Dummköpfe und sie hatten Angst. Allerdings gibt es wie immer eine Berufungsverhandlung. Aber ich mache mir keine Hoffnung. Ändern wird sich nichts. Oh, doch, sagte Ron grimmig. Diesmal bist du nicht allein, Hermine. Ich werde dir helfen.
Oh, Ron!
Sie warf ihre Arme um seinen Hals und schluchzte verzweifelt. Ron, vollkommen ratlos, tätschelte scheu ihren Kopf. Schließlich ließ sie ihn los.
Ron, es tut mir wirklich ganz furchtbar leid wegen Krätze, schluchzte sie.
Ach, es war schon eine alte Ratte, sagte Ron, offenbar ausgesprochen erleichtert, dass sie wieder auf eigenen Beinen stand. Und nicht besonders nützlich.
Ach, wer weiß, vielleicht kaufen mir Mom und Dad jetzt eine Eule.
Seit Blacks zweitem Einbruch waren scharfe Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden und die drei konnten Hagrid abends nicht mehr besuchen. Die einzige Gelegenheit, mit ihm zu reden, ergab sich in Pflege magischer Geschöpfe. Der Schock des Urteils schien ihm immer noch in den Knochen zu stecken.
Ist alles meine Schuld. Hab einfach das Maul nicht aufgebracht. Die sitzen alle vor mir in ihren schwarzen Umhängen und ich lasse ständig meine Zettel fallen und vergesse alles, was du für mich aufgeschrieben hast, Hermine. Und dann steht auch noch Lucius Malfoy auf und sagt seinen Teil. Und der Ausschuss hat genau das gemacht, was er wollte.
Du hast immer noch die Berufung, sagte Ron. Gib ja nicht auf. Wir lassen uns was einfallen. Nach dem Unterricht gingen sie zusammen zurück zum Schloss. In einiger Entfernung auf dem ansteigenden Weg sahen sie Malfoy mit Crabbe und Goyle, der sich immer wieder unter hämischem Gelächter zu ihnen umdrehte.
»Nützt doch alles nichts, Ron. Lucius Malfoy hat diesen Ausschuss in der Tasche. Ich kann nur noch dafür sorgen, dass es Seidenschnäbelchen für den Rest seiner Tage richtig gut geht. Das schulde ich ihm.«
Hagrid drehte sich um, vergrub das Gesicht in sein Taschentuch und kehrte rasch zu seiner Hütte zurück.
»Guck mal, wie der flennt!«
Malfoy, Crabbe und Goyle hatten hinter dem Schlossportal gestanden und gelauscht.
»Hast du jemals sowas Erbärmliches erlebt? Und wer soll unser Lehrer sein?«
Harry und Ron gingen zornig ein paar Schritte auf Malfoy zu, doch Hermine war schneller.
»Klatsch!«
Mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, gab sie Malfoy ein paar gepfefferte Ohrfeigen. Malfoy zitterten die Beine. Harry, Ron, Crabbe und Goyle standen mit aufgerissenen Mündern da und wieder hob Hermine die Hand.
»Wag es nicht doch einmal, Hagrid erbärmlich zu nennen, du Mistkerl, du Schuft!«
»Hermine«, sagte Ron zaghaft und versuchte ihre Hand, die noch einmal ausholte, festzuhalten.
»Lass mich los, Ron!«
Hermine zückte ihren Zauberstab. Malfoy wich zurück. Crabbe und Goyle suchten in heilloser Verwirrung seinen Blick.
»Kommt«, murmelte Malfoy,
und im Nu waren alle drei im Eingang zu den Kerkern verschwunden.
»Hermine«,
sagte Ron noch einmal verdutzt und beeindruckt zugleich.
»Harry, sieh bloß zu, dass du ihn im Quidditch-Finale schlägst. Du musst einfach. Ach, ich kann es einfach nicht ertragen, wenn Slytherin gewinnt.«
»Zauberkunst hat schon angefangen«, sagte Ron, der Hermine immer noch glubschäugig anstarrte.
»Hey, wir müssen uns beeilen!«
Sie rannten die Marmortreppe zu Professor Flitwicks Klassenzimmer hoch und traten ein.
»Ihr kommt zu spät, Jungs!« tadelte sie Professor Flitwick. »Schnell, die Zauberstäbe raus! Wir üben heute Aufmunterungszaubern! Tut euch bitte paarweise zusammen!«
Harry und Ron eilten zu einem Tisch ganz hinten und öffneten die Mappen. Ron blickte über die Schulter.
»Wo ist denn Hermine abgeblieben?«
Auch Harry sah sich um. Hermine war nicht mit ins Klassenzimmer gekommen, doch Harry wusste genau, dass sie neben ihm gewesen war, als er die Tür geöffnet hatte.
»Ist ja seltsam«, sagte Harry und starrte Ron an. Vielleicht ist sie aufs Klo gegangen? Doch Hermine tauchte in dieser Stunde nicht mehr auf. Einen Aufmunterungszauber hätte sie auch gut brauchen können, sagte Ron, während sie über das ganze Gesicht grinsend zum Mittagessen gingen. Der Zauber hatte ihnen ein Gefühl tiefer Zufriedenheit verschafft. Auch beim Essen fehlte Hermine. Als sie ihren Apfelkuchen verspeist hatten, ließ die Wirkung des Aufmunterungszaubers langsam nach. Und Harry und Ron beschlich allmählich Unruhe. »Glaubst du, Malfoy hat ihr was getan?« sagte Ron besorgt, während sie zum Gryffindor-Turm hinaufrannten. Sie kamen an den Sicherheitstrollen vorbei, sagten der fetten Dame das Passwort Amontillado und kletterten durch das Porträtloch in den Gemeinschaftsraum. Hermine saß an einem Tisch, den Kopf auf ein aufgeschlagenes Arithmetikbuch gelegt und schlief wie ein Murmeltier. Sie setzten sich neben sie. Harry stupste sie an. Hermine schreckte hoch und sah sich um. Was ist? Müssen wir gehen? Was haben wir jetzt? Wahrsagen, aber erst in 20 Minuten, sagte Harry. Hermine, warum warst du nicht in Zauberkunst? Was? Oh nein! Ich hab Zauberkunst ganz vergessen. Oh ja, und wie konnte dir das passieren? Du warst doch noch bei uns, als wir vor dem Klassenzimmer standen. Ich kann's nicht fassen. War Professor Flitwick sauer? Ach, es war Malfoy, an den habe ich gedacht und völlig den Faden verloren. Weißt du was, Hermine, sagte Ron und sah auf den riesigen Arithmetikband, den sie als Kissen benutzt hatte. Ich glaube, du drehst langsam durch. Du hast dir einfach zu viel vorgenommen. Nein, tu ich nicht, sagte Hermine, strich sich die Haare aus den Augen und suchte mit verzweifeltem Blick nach ihrer Mappe. Ich habe nur einen Fehler gemacht, das ist alles. Ich sollte am besten zu Professor Flitwick gehen und mich entschuldigen. Bis später in Wahrsagen. Sie trafen Hermine 20 Minuten später am Fuß der Leiter zu Professor Trelawneys Turmzimmer wieder. Sie sah äußerst mitgenommen aus. Ich kann einfach nicht fassen, dass ich die Aufmunterungszauber verpasst habe. Und ich wette, die kommen in der Prüfung dran. Professor Flitwick hat sowas angedeutet. Nacheinander kletterten sie die Leiter zum dämmerigen, stickigen Turmzimmer hoch. Auf jedem der kleinen Tische stand eine Kristallkugel voll perlweißem Nebel. Harry, Ron und Hermine setzten sich zusammen an einen wackeligen Tisch. »Ich dachte, Kristallkugeln kommen erst im nächsten Vierteljahr dran«, murmelte Ron und vergewisserte sich mit misstrauischem Blick, dass Professor Trelawney nicht in der Nähe stand. »Beklag dich lieber nicht. Das heißt immerhin, dass wir mit Handlesen fertig sind.« Es hat mich ganz krank gemacht, wenn die bei jedem Blick auf meine Hände fast in Ohnmacht gefallen ist. »Einen schönen Tag wünsche ich euch«, sagte die vertraute, rauchige Stimme, und mit gewohnt dramatischer Geste trat Professor Trelawney aus dem Schatten heraus. Pavati und Lavender, die Gesichter vom milchigen Glimmen ihre Kristallkugel erleuchtet, zitterten vor Begeisterung. »Ich habe beschlossen, ein wenig früher als geplant, mit der Kristallkugel zu beginnen«, sagte Professor Trelawney, setzte sich mit dem Rücken zum Feuer und blickte in die Runde. »Die Schicksalsgöttin teilte mir mit, dass die Prüfung im Juni sich ganz um die Kugel drehen wird. Und ich will mich bemühen, euch genug Erfahrung zu vermitteln«, Hermine schnaubte. »Hört euch das an! Die Schicksalsgöttin teilt mir mit! Wer bestimmt denn die Prüfungsaufgaben? Sie selbst? Oh, eine wahrhaft erstaunliche Weissagung!« Hermine mühte sich nicht einmal, die Stimme zu dämpfen. Harry und Ron antworteten mit glucksendem Lachen. Sie konnten nicht erkennen, ob Professor Trelawney sie gehört hatte, denn ihr Gesicht war im Dunkeln verborgen. Jedenfalls fuhr sie fort, als wäre nichts gewesen. »Das Lesen in Kristallkugeln ist eine besonders raffinierte Kunst. Ich erwarte nicht, dass ihr schon beim ersten Mal sehen könnt, wenn ihr in die unendlichen Tiefen der Kugel schaut. Wir üben zunächst einmal, wie wir unser bewusstes Denken und die äußeren Augen entspannen.« Ron begann jetzt haltlos zu kichern und musste sich die Faust in den Mund stecken, um seinen Lachanfall zu ersticken. »Damit reinigen wir das innere Auge und das Überbewusstsein. Wenn wir Glück haben, werden ein paar von euch vielleicht am Ende der Stunde sehen können.« Und so ging es los. Harry zumindest kam sich ziemlich dämlich vor, während er in die Kugel stierte und angestrengt versuchte, nichts zu denken, wo ihm doch ständig »Das ist Blödsinn« durch den Kopf ging. Dass Ron immer wieder in ersticktes Glucksen ausbrach und Hermine genervt aufseufzte, war auch nicht hilfreich. »Schon was gesehen?« fragte Harry nach einer halben Stunde stummen Kristallkugelstarrens die beiden anderen. »Ja, da auf dem Tisch ist ein Brandfleck«, sagte Ron und deutete darauf. »Jemand hat seine Kerze umgestoßen.« »Das ist doch komplette Zeitverschwendung. Ich könnte inzwischen was Nützliches üben, zum Beispiel Aufmunterungszauber nachholen.« Professor Trelawney raschelte vorbei.
»Möchte jemand, dass ich ihm helfe, die Schattengestalten in seiner Kugel zu deuten?« murmelte sie unter dem Klimpern ihrer Armreife.
»Ich brauche keine Hilfe«, flüsterte Ron. »Ist doch klar, was das bedeutet. Heute Nacht wird's ziemlich neblig.«
Harry und Hermine wieherten los.
»Ich möchte doch bitten«,
sagte Professor Trelawney, und alle Köpfe wandten sich zu ihnen um. Parvati und Lavender waren schockiert.
»Ihr stört die Reinheit der Schwingungen.«
Sie trat an ihren Tisch und spähte in die Kristallkugel. Harry sank das Herz in die Hose. Er war sich sicher, was kommen würde.
»Hier ist etwas«,
flüsterte Professor Trelawney und berührte mit der Nasenspitze fast die Kugel, so dass sich ihr Gesicht in beiden riesigen Brillengläsern spiegelte.
»Etwas bewegt sich. Aber was ist es?«
Harry hätte alles, was er besaß, mitsamt dem Feuerblitz darauf gewettet, dass dieses etwas nichts Gutes verhieß. Und tatsächlich,
»mein Lieber«,
raunte Professor Trelawney und blickte zu Harry auf,
»es ist hier, deutlicher als je zuvor. Meine Güte, es schleicht auf dich zu und kommt immer näher.
»Ach, zum Teufel damit«, sagte Hermine laut, »nicht schon wieder dieser lächerliche Grimm!«
Professor Trelawneys riesige Augen richteten sich auf Hermines Gesicht. Parvati flüsterte Lavender etwas ins Ohr, und sie starrten Hermine empört an. Professor Trelawney richtete sich auf und musterte Hermine mit unverhohlenem Zorn.
»Ich muss leider sagen, meine Liebe, bei Ihnen war mir auf den ersten Blick klar, dass Sie nicht die Begabung besitzen, welche die noble Kunst des Wahrsagens verlangt.
Tatsächlich kann ich mich an keine einzige Schülerin erinnern, deren Geist so hoffnungslos irdischen Dingen zugewandt war.«
Für einen Moment trat Schweigen ein. Dann,
»Schön«,
sagte Hermine plötzlich, stand auf, stopfte Entnebelung der Zukunft in die Schulmappe.
»Schön«,
sagte sie noch einmal und warf sich die Mappe über die Schultern, wobei sie fast Ron vom Stuhl fegte.
»Ich geb's auf! Ich gehe!«
Und zur Verblüffung der ganzen Klasse stapfte Hermine hinüber zur Falltür, öffnete sie mit einem Fußtritt, kletterte die Leiter hinunter und verschwand. Die anderen brauchten ein paar Minuten, um zu begreifen, was vorgefallen war. Professor Trelawney schien den Grimm völlig vergessen zu haben. Sie wandte sich abrupt von Harry und Ron ab und zog schwer atmend den hauchdünnen Schal fester um den Hals.
»Oh«,
sagte Lavender plötzlich, und alle schreckten auf.
»Oh, Professor Trelawney, mir ist was eingefallen. Sie haben sie gehen sehen, nicht wahr? Wissen Sie noch, Professor? Um Ostern wird einer von uns für immer von uns gehen. Das haben Sie schon vor einer Ewigkeit gesagt, Professor.«
Professor Trelawney schenkte ihr ein munteres Lächeln.
»Ja, meine Liebe, ich wusste in der Tat, dass Miss Granger uns verlassen würde. Aber man hofft doch immer, die Zeichen falsch gedeutet zu haben. Das innere Auge kann eine Last sein, weißt du.«
Lavender und Parvati schienen tief beeindruckt und rückten zusammen, damit sich Professor Trelawney an ihren Tisch setzen konnte.
»Hermine schafft sie heute alle«, murmelte Ron mit ehrfurchtsvoller Miene Harry zu.
»Ja.«
Harry starrte in die Kristallkugel, sah jedoch nichts als Wirbel aus weißem Nebel. Hatte Professor Trelawney wirklich schon wieder den Grimm gesehen? Würde er ihn sehen?
Was er jetzt gar nicht brauchen konnte, war noch ein lebensgefährlicher Unfall. Jetzt, wo das Quidditch-Finale immer näher rückte.
Die Osterferien waren nicht gerade erholsam. Noch nie hatten die Drittklässler so viele Hausaufgaben zu erledigen gehabt. Neville Longbottom schien einem Nervenzusammenbruch nahe, und er war nicht der Einzige. Und das nennen Sie Ferien, polterte Seamus Finnegan eines Nachmittags im Gemeinschaftsraum. Bis zu den Prüfungen ist doch noch ewig Zeit, also was wollen Sie eigentlich? Doch so viel wie Hermine hatte keiner zu tun. Selbst ohne Wahrsagen hatte sie mehr Fächer als alle anderen. Meist war sie abends die Letzte, die den Gemeinschaftsraum verließ, und am nächsten Morgen die Erste, die in der Bibliothek saß. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen wie Lupin und schien ständig den Tränen nahe. Ron hatte die Verantwortung für Seidenschnabels Berufungsverhandlungen übernommen. Wenn er nicht für sich arbeitete, brütete er über mächtigen Wälzern wie »Handbuch der Hippogreifpsychologie« und »Tollheit oder Tollwut«, die Übergriffe von Hippogreifen. Er war so sehr in das Problem vertieft, dass er sogar vergaß, gemein zu Krummbein zu sein. Harry unterdessen musste seine Hausaufgaben neben dem täglichen Quidditch-Training erledigen, ganz zu schweigen von den endlosen Gesprächen mit Wood über die Spieltaktik. Die Begegnung Gryffindor gegen Slytherin war für den ersten Samstag nach den Osterferien angesetzt. Slytherin führte im Turnier mit genau 200 Punkten. Das bedeutete, wie Wood den Spielern unablässig einschärfte, dass ihr Sieg noch höher ausfallen musste, wenn sie den Pokal gewinnen wollten. Und es hieß auch, dass die Last dieser Aufgabe weitgehend auf Harry ruhte, denn der Schnatz brachte 150 Punkte. »Also darfst du ihn erst fangen, wenn wir mit mehr als 50 Punkten führen«, erklärte ihm Wood Tag ein, Tag aus. »Nur wenn wir mit über 50 Punkten vorn liegen, Harry, oder wir gewinnen zwar das Spiel, verlieren aber den Pokal, das hast du doch begriffen. Du darfst den Schnatz erst fangen, wenn wir...« »Ich weiß, Oliver.« Sämtliche Gryffindors hatten nichts anderes mehr im Kopf als das kommende Spiel. Ihr Haus hatte den Quidditch-Pokal nicht mehr gewonnen, seit der legendäre Charlie Weasley, Rons zweitältester Bruder, als Sucher gespielt hatte. Doch Harry fragte sich, ob auch nur einer von ihnen, Wood eingeschlossen, sich so nach dem Sieg sehnte wie er. Die Feindschaft zwischen Harry und Malfoy hatte ihren Höhepunkt erreicht. Malfoy rauchte immer noch vor Zorn wegen der einseitigen Schlammschlacht in Hogsmeade und war noch zorniger darüber, dass Harry der Strafe irgendwie entgangen war. Harry hatte Malfoys Versuch nicht vergessen, ihm bei der Partie gegen Ravenclaw ganz übel mitzuspielen. Doch es war die Sache mit Seidenschnabel, die ihn so wild entschlossen machte, Malfoy vor den Augen der ganzen Schule zu demütigen. Keiner konnte sich erinnern, jemals in so geladener Atmosphäre einem Spiel entgegengefiebert zu haben. Am Ende der Ferien erreichte die Spannung zwischen den beiden Teams und ihren Häusern ihren knisternden Höhepunkt. In den Korridoren brachen kleinere Rangeleien aus und es kam schließlich zu einem hässlichen Zwischenfall, in dessen Folge ein Viertklässler der Gryffindors und ein Sechstklässler der Slytherins im Krankenflügel landeten, weil ihnen kräftige Lauchpflanzen aus den Ohren wucherten. Harry hatte es in dieser Zeit besonders schwer. Er konnte nicht in den Unterricht gehen, ohne dass ihm ein Slytherin irgendwo auf den Gängen ein Bein stellte. Wo er auch war, Crabbe und Goyle tauchten überall auf und trollten sich mit enttäuschten Mienen, wenn sie sahen, dass er von Schülern umringt war. Wood hatte die Gryffindors gebeten, Harry überall hin zu begleiten, falls die Slytherins versuchen sollten, ihn schon im Vorfeld lahmzulegen. Begeistert widmete sich das ganze Haus dieser Aufgabe und Harry war es von nun an unmöglich, rechtzeitig zum Unterricht zu kommen, da er ständig von einer dicken, schnatternden Menschentraube umgeben war. Harry sorgte sich weniger um seine Sicherheit als um die des Feuerblitzes. Wenn er ihn nicht flog, schloss er ihn in seinen Koffer ein und häufig flitzte er in der Pause nach oben in den Turm, um nachzusehen, ob er noch da war. Am Vorabend des Spiels ging im Gemeinschaftsraum nichts mehr seinen gewohnten Gang. Selbst Hermine hatte ihre Bücher beiseite gelegt. »Ich kann nicht arbeiten. Ach, ich kann mich einfach nicht konzentrieren.« Es herrschte ziemlicher Lärm. Fred und George Weasley linderten die Anspannung auf ihre Weise und gebärdeten sich lauter und ausgelassener als sonst. Oliver Wood hatte sich über ein Modell des Quidditch-Feldes in der Ecke gebeugt, schob kleine Figuren hin und her und murmelte vor sich hin. Angelina, Alicia und Katie lachten über die Witzeleien von Fred und George. Harry saß mit Ron und Hermine etwas abseits vom Geschehen und versuchte nicht an den nächsten Tag zu denken. Denn immer wenn er es tat, bekam er das fürchterliche Gefühl, etwas sehr Großes wolle unbedingt aus seinem Magen heraus. »Du schaffst das«, sagte Hermine.
sah dabei jedoch ausgesprochen besorgt aus. »Du hast einen Feuerblitz«, sagte Ron. »Ja«, sagte Harry, und sein Magen verkrampfte sich. Zu seiner Erleichterung richtete sich Wood plötzlich auf und rief, »Leute, ins Bett!« Harry schlief schlecht. Erst träumte ihm, er habe verschlafen, und Wood rufe, »Wo steckst du? Statt deiner mussten wir Neville nehmen!« Dann träumte er, Malfoy und das ganze Slytherin-Team würden mit fliegenden Drachen zum Spiel kommen. Er flog mit halsbrecherischer Geschwindigkeit und versuchte, den Flammenstößen zu entgehen, die Malfoys Streitdrache ausspie. Und dann fiel ihm ein, dass er seinen Feuerblitz vergessen hatte. Er stürzte in die Tiefe und fuhr erschrocken aus dem Schlaf. Es dauerte ein paar Minuten, bis Harry einfiel, dass das Spiel noch gar nicht angefangen hatte, dass er wohlbehalten im Bett lag und dass es den Slytherins sicher verboten würde, auf Drachen zu spielen. Er hatte schrecklichen Durst. So leise er konnte, stieg er aus dem Himmelbett und goss sich aus der silbernen Kanne am Fenster ein wenig Wasser ein. Still und ruhig lag das Schlossgelände im Mondlicht. Kein Windhauch kräuselte die Baumspitzen des verbotenen Waldes. So reglos, wie die peitschende Weide dastand, wirkte sie ganz unschuldig. Für das Spiel morgen herrschten die besten Bedingungen. Harry stellte den Becher ab und wollte gerade zurück ins Bett, als ihm etwas ins Auge fiel. Ein Tier schlich über den silbern glitzernden Rasen. Harry huschte zum Nachttisch, setzte sich die Brille auf und rannte zurück zum Fenster. Bloß nicht wieder der Grimm, nicht jetzt, nicht kurz vor dem Spiel. Er starrte hinaus auf das Gelände und suchte es hektisch mit den Augen ab. Und da war es wieder. Es schlich sich jetzt am Waldrand entlang. Der Grimm war es jedenfalls nicht. Es war eine Katze. Harry erkannte jetzt den buschigen Schwanz und umklammerte erleichtert den Fenstersims. Es war doch bloß Krummbein. Aber war es nur Krummbein? Harry presste die Nase gegen das Fensterglas und spähte mit zusammengekniffenen Augen hinunter. Krummbein war offenbar stehen geblieben. Im Schatten der Bäume bewegte sich noch etwas anderes. Da war sich Harry sicher. Und schon tauchte es auf. Ein riesiger, zottiger, schwarzer Hund trottete über den Rasen, Krummbein an seiner Seite. Harry riss den Mund auf. Was sollte das bedeuten? Wenn selbst Krummbein den Hund sehen konnte, wie konnte er dann ein Vorbote des Todes für Harry sein? »Ron«, zischte Harry, »Ron, wach auf!«
»Was ist denn los?«
»Ich will wissen, was du da unten siehst.«
»Es ist doch völlig dunkel, Harry. Was ist los mit dir?«
»Dort unten!« Rasch blickte Harry wieder aus dem Fenster. Krummbein und der Hund waren verschwunden. Harry kletterte auf den Fenstersims, um steil hinab in den Schatten des Schlosses sehen zu können, doch vergeblich. Wo waren sie abgeblieben? Ein lauter Schnarcher sagte ihm, dass Ron wieder eingeschlafen war. Tosender Beifall empfing Harry und die anderen Gryffindor-Spieler am nächsten Morgen in der Halle. Harry konnte ein Grinsen nicht unterdrücken, als er sah, dass sie auch in den Tischen der Ravenclaws und Hufflepuffs klatschten. Die Slytherins zischten laut, als sie vorbeigingen. Harrys Augen entging nicht, dass Malfoy noch blasser war als sonst. Wood war beim Frühstück damit beschäftigt, sein Team zum Essen zu ermuntern, während er selbst keinen Bissen anrührte. Dann, bevor die anderen fertig waren, scheuchte er sie hinaus aufs Spielfeld, damit sie sich schon ein wenig umsehen konnten. Als sie die große Halle verließen, gab es wieder Beifall von fast allen Seiten.
»Viel Glück, Harry«, rief Cho Chang.
Harry spürte, wie er rot anlief. »Okay, praktisch kein Wind. Sonne ist ein bisschen hell, das könnte deine Sicht stören. Also pass auf, der Boden ist recht hart. Gut, dann können wir uns schnell abstoßen.« Wood schritt das Feld ab und warf seinen Leuten immer wieder aufmerksame Blicke zu. Schließlich sahen sie, wie in der Ferne das Schlossportal aufging, und bald ergoss sich die ganze Schülerschar über den Rasen. »Umkleidekabinen«, sagte Wood. Keiner verlor ein Wort, während sie in ihre scharlachroten Umhänge schlüpften. Harry fragte sich, ob es ihnen auch so erging wie ihm. Er hatte das Gefühl, als hätte er etwas fürchterlich Wuseliges zum Frühstück verspeist. Kaum eine Minute schien ihm vergangen, als Wood schon sagte, »Gut, es ist Zeit, gehen wir.« Sie marschierten hinaus aufs Spielfeld und eine Flutwelle aus Lärm brandete ihnen entgegen. Drei Viertel der Zuschauer trugen scharlachrote Bandschleifen, schwangen scharlachrote Fahnen mit dem Gryffindor-Löwen oder hielten Spruchbänder in die Höhe. »Sieg für Gryffindor« und »Löwen für den Cup«, hieß es da. Hinter den Torstangen der Slytherins jedoch saßen 200 Zuschauer ganz in Grün. Die silberne Schlange der Slytherins glitzerte auf ihren Fahnen und Professor Snape, ebenfalls grün gewandet, saß in der ersten Reihe und lächelte grimmig. »Und hier kommen die Gryffindors«, rief Lee Jordan, der wie immer das Spiel kommentierte. »Potter, Bell, Johnson, Spinett, Weasley und Wood, weithin anerkannt als das beste Team, das Hogwarts seit einigen Jahren hervorgebracht hat.« Lees Bemerkung ging in einer Welle von Buhrufen der Slytherins unter. »Und hier ist das Team der Slytherins, geführt von Kapitän Flint. Ihr habt einige Änderungen in der Aufstellung vorgenommen und scheint jetzt weniger auf Können als auf Kraft zu setzen.« Wieder buhte die Kurve der Slytherins. Harry jedoch kam es so vor, als hätte Lee durchaus recht. Malfoy war eindeutig der Kleinste im Team der Slytherins, die anderen waren riesig. »Begrüßt euch, Kapitäne«, sagte Madame Hooch. Flint und Wood traten aufeinander zu, packten sich an den Händen so fest, als wollten sie sich die Finger brechen. »Besteigt eure Besen«, sagte Madame Hooch. »Drei, zwei, eins!« Der gellende Pfiff ging im Raunen der Menge unter, und die 14 Besen stiegen in die Luft. Harry wehte das Haar aus der Stirn. Jetzt, da er flog, begannen seine Nerven zu flirren. Er blickte sich um und sah, dass Malfoy ihm folgte. Er beschleunigte scharf und machte sich auf die Suche nach dem Schnatz. »Und jetzt ist Gryffindor im Ballbesitz. Alicia Spinett mit dem Quaffle. Sie fliegt direkt auf die Torstangen der Slytherins zu. Sieht gut aus, Alicia!« »Nein!« Quaffle abgefangen von Warrington. Warrington von den Slytherins rast jetzt in die Gegenrichtung. George Weasley hat da schön mit dem Klatscher gearbeitet. Warrington lässt den Quaffle fallen. Er wird gefangen von Johnson. Gryffindor wieder im Ballbesitz. Komm schon, Angelina, komm schon! Hübsche Schlenker um Montague. Duck dich, Angelina, da kommt ein Klatscher! Sie macht das Tor! 10-0 für Gryffindor!« Angelina stieß mit der Faust in die Luft und flog über die Tribünen hinweg. Das scharlachrote Meer in der Tiefe tobte vor Begeisterung. »Autsch!« Marcus Flint stieß mit ihr zusammen und Angelina schleuderte es fast vom Besen. »Entschuldigung«, sagte Flint, als die Menge unten zu buhen anfing. »Tut mir leid, hab sie nicht gesehen.« Doch schon hatte ihn Fred Weasley mit seinem Schläger auf den Hinterkopf gehauen. Flints Nase knallte gegen den Besenstiel und fing an zu bluten. »Das reicht jetzt«, sagte Madame Hooch und rauschte dazwischen. »Strafstoß für Gryffindor wegen einer willkürlichen Attacke auf ihre Jägerin. Strafstoß für Slytherin wegen mutwilliger Verletzung ihres Jägers.« »Das ist doch Unsinn, Miss«, heulte Fred. Doch Madame Hooch blies in ihre Pfeife und Alicia flog nach vorne, um den Strafstoß auszuführen. »Alicia, du machst es«, schrie Lee in die Stille hinein, die sich über die Menge gesenkt hatte. »Ja, sie hat den Torhüter geschlagen. 20-0 für Gryffindor.« Harry riss den Feuerblitz scharf herum und sah Flint, der immer noch heftig aus der Nase blutete, nach vorne fliegen, um den Strafstoß für Slytherin auszuführen. Wood schwebte mit zusammengebissenen Zähnen vor den Torstangen der Gryffindors. »Natürlich ist Wood ein exzellenter Torhüter«, verkündete Lee Jordan im Publikum, während Flint auf Madame Hoochs Pfiff wartete. »Klasse! Sehr schwer, den Ball vorbeizukriegen. Wirklich ganz schwer. Ja, ich kann's nicht glauben, er hat ihn gehalten!« Erleichtert flog Harry davon und hielt wieder Ausschau nach dem Schnatz, lauschte dabei allerdings jedem Wort von Lee. Entscheidend war, dass er Malfoy vom Schnatz fernhielt, bis Gryffindor mit mehr als 50 Punkten führte. Gryffindor wieder im Ballbesitz. Nein, Slytherin, nein, wieder Gryffindor und diesmal mit Katie Bell. Katie Bell für Gryffindor mit dem Quaffle. Sie rauscht das Spielfeld hoch. Oh, das war Absicht. Montague, ein Jäger der Slytherins, war Katie in die Quere geflogen. Und statt den Quaffle zu schnappen, hatte er sie am Kopf gepackt. Katie drehte ein paar Saltos und schaffte es, auf dem Besen zu bleiben, ließ jedoch den Quaffle fallen. Wieder ertönte Madame Hooch's Pfiff. Sie flog hinüber zu Montague und begann laut mit ihm zu schimpfen. Kurze Zeit später hatte Katie einen weiteren Strafstoß gegen den Hüter der Slytherins verwandelt. 30-0! Was sagt ihr jetzt, ihr dreckigen, falsch spielenden Jordan? Wenn Sie das Spiel nicht unparteiisch kommentieren können, dann...
Ich sag nur die Wahrheit, Professor.
Harry überkam jetzt eine fiebrige Erregung. Er hatte den Schnatz gesehen. Unten am Fuß eines Torpfostens der Gryffindor schimmerte er, doch er durfte ihn noch nicht fangen. Und wenn Malfoy ihn sah? Harry tat so, als wäre er plötzlich auf etwas aufmerksam geworden, riss seinen Feuerblitz herum und raste auf das Tor des Slytherins zu. Und es klappte. Malfoy jagte ihm nach und glaubte offensichtlich, Harry hätte den Schnatz dort gesehen. Wusch! Einer der Klatscher, geschlagen von Derrick, dem riesenhaften Treiber des Slytherins, rauschte an Harrys rechtem Ohr vorbei. Und im nächsten Moment, wusch! Der zweite Klatscher hatte Harrys Ellbogen gestreift. Der andere Treiber, Bowl, hatte auf ihn angelegt. Harry sah sie kurz aus den Augenwinkeln. Bowl und Derrick kamen zangengleich mit erhobenen Schlägern auf ihn zugerast. In letzter Sekunde riss er den Feuerblitz in die Höhe und Bowl und Derrick krachten zusammen mit einem Geräusch, das Harry sich am liebsten übergeben hätte. »Ha!« tobte Lee Jordan, während sich die beiden Treiber des Slytherins die Hände an den Köpfen aus ihrer Verknäuelung lösten. »So ein Pech, Jungs! Da müsst ihr früher aufstehen, wenn ihr einen Feuerblitz schlagen wollt!« Und wieder Gryffindor mit Johnson im Quaffelbesitz, Flint neben ihr. »Stich ihm ins Auge, Angelina!« »War nur ein Scherz, Professor, war nur ein Scherz!« »Oh nein! Flint ist jetzt dran!« Flint rast auf die Torstange der Gryffindors zu. »Komm schon, Wood, halt!« Doch Flint hatte getroffen. In der Slytherin-Kurve brach Jubel aus. Und Lee begann so übel zu fluchen, dass Professor McGonagall Anstalten machte, ihm das magische Megafon zu entreißen. »Tut mir leid, Professor. Entschuldigung. Wird nicht wieder vorkommen. Also, Gryffindor in Führung, 30-10, und Gryffindor in Ballbesitz.« Das wurde allmählich die schmutzigste Partie, die Harry je erlebt hatte. Wütend, weil Gryffindor so früh in Führung gegangen war, war den Slytherins rasch jedes Mittel recht, um sich den Quaffel zu sichern. Bowl versetzte Alicia einen Hieb mit dem Schläger und versuchte, sich damit rauszureden, er habe geglaubt, sie wäre ein Klatscher. George Weasley stieß Bowl zur Vergeltung mit dem Ellbogen ins Gesicht. Madame Hooch sprach beiden Teams Strafstöße zu und Wood schaffte noch einmal eine Glanzparade. Schließlich stand es 40-10 für Gryffindor. Der Schnatz war längst wieder verschwunden. Malfoy hielt sich weiterhin an Harry. Der flog über den anderen dahin und hielt Ausschau nach dem kleinen Ball. Denn sobald Gryffindor 50 Punkte vorne lag, jetzt hatte Katie getroffen. 50-10. Fred und George Weasley surrten mit erhobenen Schlägern um sie herum, damit kein Slytherin auf den Gedanken kam, sich zu rächen. Bowl und Derrick nutzten das aus, um beide Klatscher gegen Wood zu schmettern. Sie trafen ihn kurz nacheinander in die Magengegend und Wood, vollkommen groggy, kippte zur Seite weg und konnte sich gerade noch an seinen Besen klammern. Madame Hooch war außer sich. »Ihr sollt den Torhüter nicht angreifen, außer wenn der Quaffel im Torraum ist«, schrie sie Bowl und Derrick an. »Strafstoß für Gryffindor!« Und Angelina verwandelte. 60-10. Sekunden später schmetterte Fred Weasley einen Klatscher gegen Warrington und schlug ihm den Quaffel aus den Händen. Alicia packte ihn und trieb ihn ins Tor der Slytherins. 70-10. Die Gryffindor-Fans unten auf den Rängen schrien sich heiser. Gryffindor lag mit 60 Punkten vorne und wenn Harry den Schnatz jetzt fing, hatten sie den Pokal gewonnen. Harry spürte fast körperlich, wie Hunderte von Augen ihm folgten, während er um das Feld herumsauste, hoch über den anderen Spielern, nur mit Malfoy auf den Fersen. Und dann sah er ihn. 7 Meter über ihm glitzerte der Schnatz. Harry verlangte jetzt alles von seinem Feuerblitz. Der Wind rauschte ihm in den Ohren. Er streckte die Hand aus, doch plötzlich alarmte der Besen. Entsetzt drehte er sich um. Malfoy hatte sich nach vorne geworfen, den Schweif des Feuerblitzes gepackt und zerrte ihn zurück. »Du!« Harry war so zornig, dass er Malfoy geschlagen hätte, wenn er nur an ihn herangekommen wäre. Malfoy keuchte vor Anstrengung und hielt sich verbissen fest. Doch seine Augen funkelten bösartig. Er hatte geschafft, was er wollte. Der Schnatz war erneut verschwunden. »Strafstoß! Strafstoß für Gryffindor! Ein so übles Foulspiel habe ich noch nie erlebt!« kreischte Madame Hooch und schoss in die Höhe, während sich Malfoy auf seine Nimbus 2001 zurückgleiten ließ. »Du betrügerisches Schwein!« heulte Lee Jordan ins Megafon und huschte vorsorglich außer Reichweite von Professor McGonagall. »Du dreckiges, fieses Ah!« Doch Professor McGonagall scherte sich nicht darum, Lee einen Rüffel zu erteilen. Wütend schüttelte sie die Fäuste in Richtung Malfoy, der Hut fiel ihr vom Kopf und jetzt schrie sie vor Zorn. Alicia übernahm den Strafstoß, doch sie war so zornig, dass sie ein paar Meter daneben schoss. Die Gryffindors wurden zunehmend nervös
und die Slytherins, entzückt über Malfoys Foul an Harry, schwangen sich zu Glanzleistungen auf. Slytherin im Spiel, Slytherin auf dem Weg zum Tor. Montague trifft! Lee stöhnte auf. 70-20 für Gryffindor! Harry flog jetzt so dicht neben Malfoy, dass sich ihre Knie berührten. Er würde ihn nicht noch einmal in die Nähe des Schnatzes lassen. »Lass das, Potter!« rief Malfoy gereizt, als er einen Wendeversuch unternahm und Harry ihn abblockte. »Angelina Johnson holt den Quaffel für Gryffindor! Mach schon, Angelina! Mach schon! Mach schon!« Harry drehte sich um. Alle Slytherin-Spieler außer Malfoy flogen auf Angelina zu. Selbst der Torhüter, sie wollten sie abblocken. Harry riss den Feuerblitz herum, bückte sich so tief, dass er flach auf dem Besenski lag und legte los. Wie eine Kugel schoss er auf die Slytherins zu. Ah! Sie stoben auseinander, als sie den Feuerblitz auf sich zurasen sahen. Angelina hatte freie Bahn. Sie trifft! Tor! Tor! Gryffindor führt jetzt 80-20. Harry, der fast kopfüber in die Ränge getrudelt wäre, bremste mitten in der Luft ab, machte kehrt und schoss zurück in die Mitte des Feldes. Und dann sah er etwas, das ihm das Herz stillstehen ließ. Malfoy im Sturzflug und Siegesgewissheit auf dem Gesicht, dort unten, wenige Meter über dem Gras, ein kleiner, golden schimmernder Fleck. Harry peitschte den Feuerblitz in die Tiefe. Doch Malfoy hatte einen gewaltigen Vorsprung. »Los, los, los!« drängte Harry seinen Besen. Sie kamen Malfoy jetzt näher. Harry legte sich flach auf den Besenstiel und entkam damit einem Klatscher von Bowl. Jetzt war er an Malfoys Fersen. Er war gleich auf. Harry warf sich nach vorne, nahm beide Hände vom Besen, stieß Malfoys Arm beiseite und... Ja! Harry riss den Besen aus dem Sturzflug, die Hand mit dem Schnatz in der Luft. Und das Stadion explodierte. Er zischte über die Menge hinweg ein merkwürdiges Klingen in den Ohren und hielt den goldenen Ball fest umklammert, der mit seinen Flügelchen hoffnungslos gegen seine Finger schlug. Dann raste Wood auf ihn zu, halb geblendet von Tränen. Er packte Harry am Arm und ließ sich hemmungslos schluchzend gegen seine Schulter sinken. Fred und George klopften ihm auf den Rücken. Dass es richtig wehtat, dann hörte er Angelina, Alicia und Katie rufen, »Wir haben den Pokal! Wir haben den Pokal!« Die vielen Arme zu einem einzigen Knäuel verschlungen, sank das Gryffindor-Team unter heiseren Schreien zurück zur Erde. Welle um Welle scharlachroter Anhänger ergoss sich über die Absperrungen aufs Feld. Hände regneten auf ihre Rücken herunter. Harry nahm verschwommen wahr, wie der Lärm anschwoll und die Körper auf ihn eindrangen. Dann waren er und die anderen Spieler auf den Schultern der Menge. Jetzt, da er wieder etwas sehen konnte, erkannte er Hagrid, bepflastert mit scharlachroten Bandschleifen.
»Du hast sie geschlagen, Harry! Du hast sie geschlagen! Oh, warte nur, bis ich es Seitenschnabel erzählt hab!«
Percy sprang wie verrückt in die Luft und hatte jede würdevolle Zurückhaltung abgelegt. Professor McGonagall schluchzte noch herzergreifender als selbst Wood und wischte sich mit einer betttuchgroßen Gryffindor-Fahne die Augen. Und dort kämpften sich Ron und Hermine zu ihm durch. Sie brachten kein Wort heraus. Sie strahlten nur, während Harry zu den Rängen getragen wurde, wo Dumbledore mit dem mächtigen Quidditch-Pokal auf sie wartete. Wäre doch nur ein Dementor unterwegs gewesen. Als der schluchzende Wood den Pokal an Harry weiterreichte, hatte er das Gefühl, jetzt könnte er den besten Patronus der Welt hervorbringen.